Empathie.
Herzlich willkommen zu einer neuen Sendung Empathie. Mein heutiger Gast, ein Philosoph, Jochen Kirchhoff. Hallo Jochen.
Hallo.
Wie, das wird meine erste Frage sein,
ja.
Wie wird man Philosoph?
Ja, in gewisser Weise wird man als Philosoph geboren. Es gibt so eine Art Berufung oder es gibt irgendwie ein Berufungserlebnis, kann man sagen. Bei mir war das also als Kind, hatte ich immer ein starkes Interesse. Wer bin ich? Als Vierjähriger habe ich über den Tod gegrübelt. Und das oder viele Träume und so andersweltliche Zustände gehabt. Und das hat mich sehr früh beschäftigt. Und dann habe ich mich mit Literatur beschäftigt, mit Musik und allen möglichen Dingen. Aber irgendwo wurde mir klar, die grundlegenden Fragen der Existenz sind doch das eigentlich Spannende und Faszinierende. Was ist der Mensch? Ne? Wo lebt er? Mensch Kosmos, Mensch Erde. Und wie steht er in der Welt? Was ist der Mensch für ein Wesen, für ein rätselhaftes Wesen? Und irgendwann wird man da auf die Spur gesetzt. Man liest Bücher, man lernt Menschen kennen, die das auch so sehen. Und dann bringt man sich selber ein und denkt nach. Und es ist aber Denken dann auch ein, sagen wir mal, ein ganzheitliches Geschehen. Es ist nicht nur zerebral. Also Philosophie ist nie intellektuell nur alleine, sondern Philosophie ist immer mehr. Also Philosoph sein heißt, Grundfragen an die Existenz stellen, aber auch existenziell an die Existenz stellen. Also nicht nur zerebral und intellektuell, sondern man gibt sich selber vollständig rein. Und es ist immer auch für mich eine Art Gedankenmeditation. Also für mich ist das Denken nicht vollkommen getrennt vom Meditativen.
Kontemplation, ist das so?
Ja, in gewisser Weise auch Kontemplation, ja. Also das Intellektuelle ist nur ein kleines Segment. Der Mensch ist mehr und er muss in diesem Meer auch gesehen werden und in diesem Meer verstanden werden. Und nur also Philosophie als rein intellektuelles Konstrukt auch und abstrakt ist eigentlich uninteressant.
Das also lebendig, du redest von lebendiger Philosophie.
Richtig. Ich rede von lebendiger Philosophie, weil ich der Auffassung bin, dass wir in einer grundum lebendigen Welt leben. Ich bin ja nicht der Auffassung, dass wir in einer toten, mechanistisch gebauten Welt leben, sondern dass wir in einer lebendigen Welt leben, einer bewusstseinserfüllten Welt, einer Welt, die wirklich von Bewusstseinsströmen durchwirkt und durchwaltet ist, um das mal so zu sagen. Also ich habe ja eine ganz andere Sicht als die, sagen wir mal, Mainstream-Sicht. Und das ist ja auch, berührt ja auch unser Thema. Weil nur von dort aus, finde ich, kann man überhaupt eine Lösung finden in der extremen Krise, in der wir uns befinden, die ja doch fundamental ist. Es ist ja eine Bewusstseinskrise letztlich. Ne? Ich sage manchmal, es ist eine psychokosmologische Krise. Also das ist eine so fundamentale Krise. Es geht an die Substanz. Es geht an das Eingemachte. Der Mensch überhaupt auf dieser Erde steht auf dem Prüfstand. Und das spüren auch viele, dass wir in einer Situation sind, jetzt könnten wir was begreifen. Wir könnten es begreifen. Vielleicht begreifen wir es nicht, aber wir könnten es begreifen. Und wir könnten einen neuen Schritt wagen, der bisher noch nicht gegangen worden ist. Und da könnte eine neue Öffnung entstehen. Und das glaube ich auch. Und das treibt mich auch voran. Und das hält mich auch am Leben als Philosoph. Also ich gehe nie in die Resignation. Bei allem Furchtbaren, was man sieht, was ich auch genauso zur Kenntnis nehme, selbstverständlich, habe ich immer einen Grundhoffnungsimpuls. Der Mensch ist nicht verloren.
Also du neigst nicht zu Depressionen? Schlimm ist die Krise auch, schon, aber...
Ja, nun, ich habe sicherlich
aber du kommst wieder raus.
Ich komme wieder raus. Ich habe sicherlich auch meine Depressionen oder auch meine Momente, wo ich denke, mein Gott, bin ich hier in einem Albtraum gelandet? Werden wir hier von Psychopathen und Verbrechern beherrscht? Und was machen wir überhaupt? Wir können da nichts machen. Wir sind verloren. Also auch für mich die Grundfrage, gibt es noch eine Chance oder sind wir verloren? Ich bin immer der Auffassung gewesen und bin es auch heute noch, dass wir nicht verloren sind. Da gibt es noch eine Chance. Aber es wird uns nicht in den Schoß fallen. So ist es nicht.
Wir müssen viel dafür tun.
Ne? Wir müssen sehr viel dafür tun. Eine Bewusstseinsanstrengung enormer Intensität ist eigentlich von uns gefordert. Wenn wir das nicht leisten können, dann können wir in der Tat sagen, dann sind wir verloren. Dann ist der Mensch einfach Ja, was ist der Mensch? Ist der Mensch eigentlich eine Farce einfach? Das ist doch einfach traurig. Mhm. Und dann, ja, das muss ich dazu sagen. Da muss ich noch einen anderen Punkt nennen, weil ich gehe ja auch davon aus, dass wir in einem lebendigen Universum leben. Das ist von Milliarden von bewohnten und belebten Gestirnen. Ich sehe mich ja nicht als nur als ein Erdbewohner, der, wenn er nach oben guckt, da sieht er glühende Gasbälle, da sieht er also eine leere, tote, mathematisch bestimmbare Welt. Nein, für mich ist das alles lebendig. Wenn ich in den Sternenhimmel gucke, dann lebt das, dann blickt das zurück. Da wäre ich zurückgeblickt, angeblickt. Das heißt, ich habe eine vollkommen andere Sicht. Und nur von dieser ganz anderen Sicht aus kann man überhaupt, finde ich, sinnvoll auch über den Menschen nachdenken. Denn man kann nicht über den Menschen nachdenken, wenn man nicht das Mensch-Kosmos-Verhältnis.
Kannst du das kurz erklären, was du damit meinst?
Ja, okay. Also, man kann sagen, was ist der Mensch? Mhm. Gut, da kann man alle möglichen Dinge sagen. Man kann sagen, ein höheres Tier.
Intelligentes Wesen.
Ein intelligentes Wesen.
Stellen wir in Frage.
Oder ein Vollidiot, ein Biocomputer oder eine Missgeburt der Evolution. Alles Mögliche kann man sagen. Aber diese Erde ist ja im Kosmos. Und diese Erde ist für meine Wahrnehmung, für meine Intuition in einem lebendigen Kosmos. Und das muss man mitdenken. Das heißt, wir sind sozusagen auch immer von Bewusstseinsfeldern umgeben. Mhm. Wir sind von Bewusstseinsimpulsen ständig werden wir affiziert. Das durchdringt uns. Das macht etwas mit uns. Und wir sind überhaupt keine isolierten, abstrakten Entitäten. Das ist absurd einfach.
Ein Zufall.
Der Mensch als Zufall ist einfach so absurd und so unter jedem Niveau. Weil allein die Leibesorganisation, man traut sich kaum zu sagen, allein unsere Leibesorganisation ist ein so unvorstellbar wunderbares, großartiges, einzigartiges Ineinander, ganz verschiedene Faktoren. Das als Zufall anzusehen, ist einfach geisteskrank, ist pathologisch. Das kann überhaupt, was soll das sein? Also ich gehe grundsätzlich von einer lebendigen Welt aus und ich habe auch gute Indizien dafür. Es ist nicht nur, man kann sagen, der Kirchhoff, naja, der findet den Giordano Bruno gut und der liebt die romantische Naturphilosophie und so weiter. Das sind ja alles Konzepte, ganz interessant, aber letztlich haben wir unsere harte Wissenschaft, da kann er nicht mithalten. Da kann ich sehr wohl mithalten. Da habe ich ja andere Ansätze. Und das ist auch ein wesentlicher Punkt bei dem ganzen Thema, was eigentlich schiefgelaufen ist. Das ist ja, geht natürlich ganz weit zurück. Mhm. Ich meine, man müsste noch weiter zurückgehen und müsste unsere kosmische Faktoren noch einbeziehen. Da wird es natürlich schwierig, welche sind das und wie könnte man das beschreiben. Aber da ist etwas fundamental schiefgelaufen. Was ist passiert? Wo sind Weichen gestellt worden? Das könnte man besprechen, das kann man auch besprechen. Und man muss aber auch andererseits sagen, wenn der Mensch jetzt mal kollektiv, der Sapiens, wenn der einen falschen Weg eingeschlagen hat, was wäre der richtige Weg gewesen? Also wenn ich eine falsche Kurve nehme, dann hat es den richtigen Weg gegeben. Ja?
Dann muss ich den benennen können, wenn ich das
sage. Ja, dann müsste man das benennen können. Mhm. Was wäre das? Der freie Mensch, der glückliche Mensch, der Mensch, der einfach in Einklang ist mit der Natur, mit sich selbst.
Harari meint, der Ackerbau war die falsche Abbiegung.
Ja, in seinem zweiten Band das hat hört man immer wieder, ja, dass der Ackerbau das sesshaft
meint er.
Meint er, ja, ja. Dann gibt es natürlich auch andere Ansätze. Ich kann zum Beispiel die Pyramiden. Ja, die Pyramiden waren in gewisser Weise ein erstes rationales, brutales Projekt. Wurden Türme oder Pyramiden eben, wird was hingeklotzt, was auch tatsächlich materiell war. Man kann man natürlich hineingeheimnissen, das war ganz anders gemeint. Aber letztendlich sagen viele, das finde ich gar nicht so schlecht, auch von dem Louis Mumford, dem Amerikaner, der in seinem Buch Mythos der Maschine, das eben die Megamaschine nennt. Die Megamaschine begann bei den Pyramiden. Dann gibt es natürlich auch verschiedene, sagen wir mal, religiöse Vorstellungen, die à la longue fatal waren. Mhm. Also ich meine, ich würde das Christentum dazu rechnen.
Monotheismus oder Christentum?
Das Christentum. Mhm. Also nicht unbedingt den Monotheismus als solchen. Das gibt es natürlich auch, diese These, dass man sagt, der Monotheismus ist eigentlich ein Sündenfall gewesen quasi. Würde ich nicht sagen, eine bestimmte Vereinseitigung des Monotheismus.
Warum das Christentum?
weil das Christentum auf eine einmalige Weise durch den Erlösungsgedanken, den es favorisiert hat, auch eine Natur- und Lebensfeindlichkeit mit favorisiert hat. Und der Erlösungsgedanke im Grunde genommen im Christentum den Menschen degradiert. Und ich finde auch, noch darüber hinaus, wenn viele vielleicht der Zuhörer jetzt, sagen wir mal, extrem filmen, ich finde, es ist Götzendienst. Ein Mensch in dieser Form anzubeten, ist überhaupt keine echte Religiosität. Das ist Götzendienst. Man hat diesen Menschen herausgegriffen und ihn vergöttlicht. Und die Religion hat so viel Blutzoll, also so viel Blut ist da geflossen, so viel grauenvolle Taten sind passiert. Ich denke da immer auch natürlich an den von mir geschätzten Philosophen Giordano Bruno, der bei lebendigem Leibe verbrannt wurde im Jahre 1600. Und dass da auch dass diese Brutalität, mit der das Christentum davor gegangen ist, dieser Dogmatismus, es hat alles vorweggenommen, was später auch der Fall war, auch in die Inquisition, die ganzen stalinistischen und faschistischen Regime schon vorweggenommen. Also das ist, natürlich kann man sagen, die Anthroposophen machen das ja, es hat ein anderes Christentum gegeben. Ja, es hat natürlich auch einzelne Persönlichkeiten im Christentum gegeben, die kann man nicht in diese Schublade stecken. Es geht aber um den Mainstream des Christlichen. Der ist für meine Begriffe ein wesentlicher Bestandteil dieses falschen Weges. Und dann kommt hinzu, man immer wieder feststellen muss, diese Vereinseitigung auf das Zerebrale, auf das rein Intellektuelle. Das begann mit Sokrates eigentlich. Also in dieser Form begann das. Es gab ja die vorsokratische Philosophie, die noch ganz anders, weitläufiger dachte, den Menschen noch ganzheitlich, den Kosmos ganzheitlich gesehen hat. Und dann wurde das plötzlich die Begrifflichkeit zum Götzen geradezu. Also bei Platon, die Begriffe wurden jetzt plötzlich zu Wesensgrößen und die haben dann eine Abstraktionsgewalt entfacht, die das Lebendige dann auch geknechtet hat. Und das hat sich auf eine merkwürdige Weise dann mit dem Christentum verbunden. Und dann hat man ein absurdes Bild vom Kosmos favorisiert, das eigentlich ganz merkwürdig ist und eisern festgehalten. Und dann ist das in eine Schieflage gekommen. Aber das heißt nicht, dass ich jetzt der Auffassung wäre, dass alles in dem Christentum nun negativ gewesen wäre. Mhm. Aber die Hauptimpulse waren es.
Und das Skelett, ne?
Das Skelett. Und das Christentum hat dann nochmal wieder eine Verschmelzung vollzogen mit der aufkommenden, trotz aller Konflikte am Anfang, mit der aufkommenden Naturwissenschaft in der Renaissance, ein Amalgam geschaffen mit dem, der christliche Erlösungsgedanke floss dann in die Technik, in die Naturwissenschaft ein.
Die wird uns erlösen. Ne?
Ja, Es gibt so eine Art, so ein Warngebilde einer technischen Welterlösung.
Auch. Alle Probleme, die wir irgendwie haben, wird die Technik schon schaffen.
Richtig.
Corona, das wird die Technik schaffen. Genau. Wir haben jetzt Pfizer, wir haben jetzt BioNTech und wie sie alle heißen, da in die Vene rein und dann wird es dir wieder gut
Richtig, gehen. Genauso wird es gesehen. Und da ist natürlich auch was Christliches mit drin. Das sieht man auch in der Geste, die man manchmal beobachten kann. Wir tragen die Masken, weil wir haben quasi gesündigt, dass wir eine Religion auch, was übrigens als erster gesagt hat, Giorgio Agamben, der italienische Philosoph, war der Erste, der das gesehen hat, dass es eigentlich eine Religion ist und ein Kult. Andere haben es dann auch nachgesprochen oder auf andere Weise gesagt, aber er war eigentlich der Erste. Also, hat man den Kosmos betrachtet. Das war im 17. Jahrhundert. Dann gab es den großen Giordano Bruno, der 1600 schon umgekommen war, der ein ganzheitliches Bild des Kosmos entworfen hat, einer alllebendigen, unendlichen Welt. Einer Welt, die nicht entstanden ist und die auch nie vergehen wird. Es gibt keine Weltschöpfung, es gibt nur ein unendliches Sein, sich immer perpetuierendes Sein und eine alllebendige Unendlichkeit.
Also Gott hatte keinen Raum mehr?
Doch, Gott war immanent und transzendent gleichzeitig. Das Göttliche war Teil dieses Kosmos, auch identisch mit der Weltseele in gewisser Weise. Also die Weltseele spielte eine entscheidende Rolle dabei. Also die Weltseele als ein universelles Fluidum, die gewissermaßen mit dem Raum identisch ist. Der Raum selber ist die Weltseele. Alles ist belebt. Es gibt gar nicht diesen toten Raum, der für viele ja auch ein Schock war. Es geht immer weiter. Pascal, Horror Vacui und so weiter. Und dann war irgendwann Gott verloren. Dann irgendwie ging Gott verloren oder dieses Göttliche ging verloren, weil man dann plötzlich nicht mehr diese Lebendigkeit sah. Und so ist es dann immer weitergegangen. Der Naturwissenschaftler ist dann letztendlich immer methodisch gesehen Atheist geworden. Er kann als Privatmensch gottgläubig sein, er kann Anthroposoph sein, er kann Buddhist sein, alles Mögliche sein. Aber letztendlich ist er doch als Wissenschaftler ist er methodisch Atheist. Das ist einfach so. Also
weil es dort keinen Geist gibt.
Ja, in der Wissenschaft richtig. Richtig. Die Wissenschaft, muss man vielleicht noch kurz sagen, wissenschaftsgeschichtlich, weil das viele gar nicht wissen oder darüber auch gar nicht nie nachgedacht haben. Wie ist denn Wissenschaft überhaupt entstanden? Wissenschaft ist entstanden, die Herausforderung des Kopernikanismus zu begreifen. Warum? Wenn, da waren diese Hohlkugeln, diese unsichtbaren Hohlkugeln, wenn die nun wegfielen, was bewegt dann die Gestirne? Ja, das war die Frage der Gestirnbewegung. Wissenschaft war zunächst ausschließlich Naturwissenschaft in enger Verbindung mit Astronomie und Mathematik. Kosmos. Ja, nur das Lebendige in diesem Sinne wurde nie mitgedacht.
Das der Letzte, der darüber schrieb, war Humboldt. Alexander von Humboldt, also Kosmos.
Diese Lebendigkeit wurde nicht mitgedacht, das kann man auch bei Galilei ganz deutlich sehen. Weil die Frage, was ist da nur die Schwere und alles, spielt gar keine Rolle. Aber ich kann Phänomene mathematisch konsistent beschreiben. Nicht erklären, aber beschreiben. Und das ist ungeheuer erfolgreich gewesen, weil darauf Technik basiert. Ja? Und das war im Grunde genommen, sagen wir mal, eine Weichenstellung, die war sozusagen fatal und weil sie das Leben von vornherein ausgeklammert hat. Das wissen viele gar nicht. Na, Wissenschaft war Naturwissenschaft, war Physik, war Astronomie und Mathematik. Und das Leben wurde ausgeklammert. Kant hat es sogar ausdrücklich gesagt, er könne sich gut vorstellen, wie die Gestirne entstehen und wie sie sich bewegen, aber vor einem Grashalm würde er kapitulieren. Das heißt also, der vor dem Grashalm kapitulierende Kant ist ein typisches Beispiel. Und so ist es im Grunde genommen gewesen, Rüdiger.
Vielleicht war das auch deswegen gewesen, weil es gab ja einen Weltenlenker für die. Scheiß was auf Biologie, ist doch egal. Es gibt doch einen Weltenlenker, der lebt das Leben. Und wir leben nach seinem Leben.
Ja, in gewisser Weise.
Nach seinem Ebenbild sogar.
Ja, gut, also das ist auch nochmal, ja, aber...
Das ist deswegen so, war.
Ne? Ja, ja, also man hat dann man hat da den Geist aus der Natur rausgetrieben, die Seele rausgetrieben, die Emotionen sowieso, das spielt ja überhaupt keine Rolle. Und der Mensch in seiner Ganzheitlichkeit war eigentlich mehr oder weniger, wurde planiert. Mhm. Aber diese abstrakte Welt, die war technisch umsetzbar. Und das wurde dann zunächst mal gar nicht verbunden mit der Biologie. Das entstand erst allmählich im zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Gab es ja auch schon, wie du ja wissen wirst, einen Darwin, nämlich den Großvater von Charles Darwin, Erasmus Darwin, der auch schon die Evolutionstheorie dargestellt hat. Giorgio Agamben gelernt. Also, es gab dann schon eine Evolutionslehre, es gab auch schon das Lebendige. Ganz allmählich wurde auch die Biologie zur Wissenschaft. Das ist ihr aber nicht gut bekommen. Denn das Leben haben sie nie wirklich erkannt. Das Leben ist nie in seiner Eigentlichkeit erkannt worden. Das bleibt immer ein Rätsel. Und ich würde auch sagen, kein Wissenschaftler bis zum heutigen Tage hat wirklich verstanden und hat substanzielle Antworten darauf, wie das Leben überhaupt entstanden ist.
Wie auch. Die schlagen es erst tot und dann sezieren sie es. Richtig. Und dann versuchen sie herauszufinden, was Leben ist. Geht ja gar nicht.
Genau.
Und am lebenden Objekt was zu machen, es läuft weg.
Richtig.
Weil es keine Lust hat, eingesperrt
zu sein. Die Leiche, das Tote. Ja. Und das ist eben genau der Punkt, den man dann, wenn man heute jetzt die Virologie betrachtet und was da alles draus geworden ist, weil es heute so, früher hat keiner über Virologie gesprochen, aber heute weiß jeder, weiß jeder, weiß ich gar nicht, aber jedenfalls die Virologie, ist ja genau so eine reine Laborwissenschaft, die mit dem Leben gar nichts zu tun hat. Okay. Die Virologen sind ja keine Ärzte.
Nee.
Die sind auch keine Biologen. Die sind einfach Laborwissenschaftler. Und trotzdem haben sie eine ungeheure Autorität in Verbindung mit den Physikern und Mathematikern. Das sage ich ja auch immer wieder. Das wissen viele nicht. Diese Physiker, Mathematiker haben ja diese ganzen Dinge modelliert.
Struktur reingebracht.
Ja, ja, Struktur reingebracht. Neil Ferguson im Imperial College hat das zum Beispiel gemacht. Also hat im Grunde genommen die Mathematiker, Physiker, das haben ja auch bei der Bankenkrise entscheidend mitgewirkt. Denn wer hat denn, das sage ich gerne immer wieder, weil das viele gar nicht wissen, wer hat denn den Bankern diese irrwitzigen Derivate eingebrockt? Oder der Mensch hat eingebrockt. Das waren Mathematiker und Physiker.
Chicagoer Schule.
Natürlich. Also das waren Mathematiker und Physiker. Und die haben eine solche Dominanz. Ich nenne ja den ganzen Komplex des Finanzwesens, der Naturwissenschaft, der Technik, der Medien und so weiter. Alles das nenne ich ja den megatechnischen Pharao. Weil es sozusagen ein Götzendienst.
Das ist ein toller Begriff übrigens.
Ja, der megatechnische Pharao, das ist die... Der zwingt uns alle zur Unterwerfung. Und jeder muss auf seine Weise einen gewissen Tribut entrichten an den megatechnischen Pharao. Und der ist, herrscht überall. Und der ist auch, meine ich, stärker als jede Religion und jede fundamentalistische Religion. Der megatechnische Pharao ist das, der eigentliche Fundamentalist. Der Imperator Mundi und der eigentliche, sozusagen, der extremste, die extremste Form von Unterwerfungs- und auch Unterwerfungsverlangen. Das ist Fundamentalismus pur. Und zwar so fundamental, dass alle Religionen, alle politischen Systeme der Erde machen davor den Kotau. Es ist die stärkste Kraft. Die stärkste Kraft ist genau das. Stärker als jede Religion.
Wie ist dir dieser Begriff? Wie hast du diesen Begriff für dich entwickelt? Kannst du diese Geschichte...
Megatechnische Vor... Ja, kann ich sagen,
damit,
ja.
Weil vielleicht kann da nicht jeder was mit anfangen jetzt, weil es ein völlig neuer Begriff ist, den wir jetzt hier reinschmeißen.
Also Pharao ist ja
ist bekannt,
ein Machtsystem. Ist.
Ja.
Ein brutales... Es gab Ausnahmen, Echnaton und so, aber insgesamt ist die ägyptische Geschichte furchtbar. Ein ganz brutales Machtsystem. Das heißt, Pharao ist der Herrscher, der Unterwerfung erzwingt. Also der brutale Dogmatiker und Herrscher, der die Unterwerfung erzwingt. Also, und megatechnisch heißt die globale Technik. Es gibt eine menschenverträgliche Technik, die ist sicherlich okay. Mhm. Aber megatechnisch heißt, dass wir jetzt ein Pharao haben, ein pharaonisches System, das den ganzen Planeten umspannt.
Globalismus zum Beispiel.
Globalismus, ja. Und der auch genau in dieser Krise funktioniert. Mhm. Denn das ist der Grund, warum alle das Gleiche machen. Was ja auch immer wieder Verwunderung ausgelöst hat. Wieso denn? Sie machen alle das Gleiche. Weil letztendlich der megatechnische Pharao triumphiert. Ich sage ja manchmal in den letzten Monaten, der Corona, dieser ganze Corona-Wahnsinn, ist die letzte Trumpfkarte des megatechnischen Pharao. Die spielt er noch aus. Wenn er die aus den Händen, aus seinen Krallen geschlagen bekommt, dann haben wir eine Chance, doch noch sozusagen da rauszukommen. Denn wenn das nicht gelingt, dann wird es auf lange Zeit ganz schwierig und ganz schlimm.
Mhm.
Also ihm muss sozusagen, dem megatechnischen Pharao muss diese Trumpfkarte aus der Hand geschlagen werden. Und das kann man erst einmal nur durch Aufklärungsarbeit, durch Sprache, durch Erkenntnis. Ich finde, da ist Erkenntnis wirklich wichtig. Und da ist die Philosophie auch wichtig. Und da hat die Philosophie, finde ich, kolossal viel zu sagen.
Bevor wir da einsteigen, wer hat den megalithischen Pharao, megatechnischen Pharao, wer hat ihn erschaffen? Den haben doch wir selbst erschaffen, ne?
Den haben wir in gewisser Weise selbst erschaffen, aber natürlich... Man muss da, ich glaube, dass es ein Antagonismus immer kosmisch gesehen gibt zwischen sozusagen schöpferisch aufbauenden Kräften und eher destruktiven Kräften. Und dass es da auch ein Ringen gibt, ein Ringen, und dass das auch in irgendeiner Form, sagen wir mal, wie soll ich sagen, in der Struktur des Seins angelegt ist, wie der Mensch in seiner Freiheit auch die Möglichkeit hat, sich selbst zu zerstören. Das ist ja eine Tragik im Menschen, dass er in der Freiheit auch seine eigenen Lebensgrundlagen und sich selbst zerstören kann. Das kann er ja. Mhm. Und hier merkt man ja deutlich, die Menschheit sägt ja mit Inbrunst auch auf dem Ast rum, auf dem sie sitzt. Und sie zerstört das Gestirn. Und das Gestirn nicht nur, sondern auch damit das Sonnensystem, auch lebendig, und ist auch gefährlich für die Galaxis. Die Erdbewohner sind unter, sozusagen, sage ich mal ein bisschen literarisch, sind unter Beobachtung. Diese Spezies ist so gefährlich geworden, dass denen man wirklich Einhalt geboten werden muss. Also so, wenn ich mal diese literarische Fantasie mir erlauben darf, die ich ja manchmal gerne sage, oder so eine Kirche auf der Fernseher an zu fantasieren und so, stelle ich ja manchmal in der Öffentlichkeit auch die Frage, sind die Erdbewohner intelligent? Oh, der Kirchhoff ist doch selber ein Erdbewohner. Alle Kreter sind Lügner, also ist der Kreter,
Ja,
sind die Erdbewohner intelligent? Weiß ich nicht. Man sucht nach außerirdischer Intelligenz, aber ich suche nach irdischer, nach terrestrischer Intelligenz. Die gibt es auch.
Ist schwieriger zu finden,
noch schwieriger. Die gibt es auch, aber die ist letztlich schwer zu finden. Und nach der muss gesucht werden, denn es geht auch um Intelligenz im tiefsten Sinne, um Erkenntnis. Also die Corona-Krise, wird ja verschiedentlich gesagt, ist auch ein Intelligenztest. Mhm. Also die, es geht auch um Intelligenz, es geht um Ganzheitlichkeit, es geht um, wir müssen endlich kapieren, was es mit dem Menschen auf sich hat. Der Mensch ist nicht der kosmische Idiot, Sloterdijk, er ist nicht der kosmische Idiot, sondern er ist ein geistig-kosmisches Wesen. Ronald Steckel spricht gerne von der Doppelnatur des Menschen, kann man sagen. Ja. Der Mensch ist das physisch-sinnliche Wesen, aber hat auch in sich andere Schichten, das Geistige, das Seelische. Er geht nicht daran auf. Und er ist ein ungeheuer komplexes Wesen. Wenn wir beide uns hier einander gegenüber sitzen, sehen wir doch nicht nur den Körper oder Leib, wir sehen noch viel mehr. Wir sehen etwas, was wird da gedacht, was wird gefühlt? Da gibt es eine Wechselbeziehung. Da ist doch ein Fluidum.
Das geht im Inneren ab, ne?
Ja, das geht innen ab. Mhm. Und die Naturwissenschaft hat ja eigentlich das Innere so weit eliminiert, dass man sagen kann, dass der, sage ich gerne, der moderne Mensch oder postmoderne Mensch ist eigentlich auf die Betonplatte der puren Außenwelt gelandet. Er ist aufgeschlagen auf der puren Außenwelt. Mhm. Und wenn man das so mal auch Bewusstsein ist, da nur noch eine bestimmte Manifestation
von, die kann ich leider nicht messen,
nein,
dann gibt es die auch nicht.
Ja, ja. Aber ich vertrete die Auffassung, da bin ich ja nur nicht alleine damit, dass Bewusstsein allgegenwärtig ist. Wir leben in einer Bewusstseinswelt. Alles ist Bewusstsein. Und die durchdringt uns und bestimmt uns auch. Und das auszuklammern, und jetzt zu sagen, das ist letztlich herstellbar, auch im Great Reset und so weiter. Plötzlich heißt es, ja gut, wir können uns mit der Maschine verschmelzen, der Cyborg und so weiter. Und die KI, die künstliche Intelligenz, übertrifft uns dann bei weitem. Ja, und das ist also eine, da ist auch eine, das ist alles angelegt in diesem einen, sagen wir mal, da ist eine fatale Entwicklung entstanden, vor der alle auf dem Bauch liegen, auch die Schöngeister. Ich bin immer wieder, Rüdiger, ich bin immer wieder entsetzt. Schöngeister, Literaten, Künstler und so weiter, wie ahnungslos die sind in dem Punkt. Die klammern das völlig aus. Die machen.
Ich habe in meinen bisher 59 Jahre Diskussion mit Menschen festgestellt, dass die wenigsten Menschen ein Naturbild in sich tragen.
Gar nicht.
Ja, und das fehlt ihnen. Und deswegen kommen die zu so seltsamen Anwandlungen, indem sie nur noch Strukturen aufbauen, mechanisch zusammenbasteln und dann geht das Ganze. Das Natürliche lebt nicht in ihnen oder ist nicht in ihnen.
Nein, und das Natürliche, sagen wir mal, das Natürliche ist sozusagen eingebettet in ein gesamtkosmisches, uns umschließendes, sozusagen diese Bewusstseinsstrahlung ist was Lebendiges. Die kann man auch kontaktieren. Das ist auch so, das erlaube ich mir mal zu sagen, dass ich manchmal, wenn ich an meinem Schreibtisch sitze, das auch so richtig spüre. Wie eine Kugel, ja, wie eine Hohlkugel über mir. Und dann, wie Kometen schießen dann plötzlich Gedanken und Impulse ein und die mir dann noch helfen, die mich weiterbringen.
Ich denke manchmal, ich glaube, das habe ich bei Ronald im Interview auch gesagt, ich denke manchmal, was, das habe ich jetzt gedacht? Das geht doch gar nicht, ich weiß darüber doch nichts. Also manchmal kommen dir ja Gedanken oder Ideen und die bilden sich dann weiter. Du machst dir gar keine Gedanken über die Gedanken, sondern sie denken einfach, du fließt, es fließt, es fließt. Auf einmal kommt ein richtiges Konzept und du denkst, hä?
Richtig.
Wer hat denn das jetzt gedacht in mir?
Ja, ja.
Ist ja so, dass kommt das?
Ja, die bin ich verantwortlich dafür, welche Gedanken ich denke, wenn mir plötzlich was zufliegt. Ja und nein, das ist ganz schwierig. Mhm. Ich öffne mich natürlich dann auch für bestimmte Gedanken. Aber wichtig ist auf jeden Fall bei diesem ganzen Thema die Alllebendigkeit. Und das ist eben nicht nur eine biologische Lebendigkeit, es ist eine Bewusstseinslebendigkeit.
Eine geistige
auch. Eine geistige Lebendigkeit. Und von dieser geistigen Lebendigkeit bin ich zum Beispiel vollkommen durchdrungen. Und es ist meine Wirklichkeit. Meine, können wir sagen, der Kirchhoff, das, lieber Herr Kirchhoff,
ich glaube, jeder ist davon durchdrungen. Nur wenige haben dazu eine Wahrnehmung und spüren es und gehen damit auch um.
Ja, der Mensch geht doch auch von seiner eigenen Lebendigkeit irgendwie aus, in irgendeiner Form. Aber er reflektiert das nicht. Wie kommt es dazu? Wie kommt es zu diesem rätselhaften Wesen Mensch? Wie ist es entstanden und woher stammt dieses Wesen? Und woraufhin ist es angelegt? Der Mensch ist auf etwas angelegt, auch auf Erkenntnis, im tiefsten Sinne, auch auf kosmische Erkenntnis. Es gibt einen sozusagen eine Art kosmischen Plan. Darauf ist er angelegt und den könnte man auch erschließen. Man sollte sich darauf orientieren, dass das auch mit zur Würde der Erkenntnis gehört, dass man dieser Spur folgt. Und wenn man mal auf die Spur gesetzt ist, dann kann man nicht mehr lassen davon. Also als ich irgendwann mal auf der Spur war, konnte ich nie wieder davon ablassen.
Man kann nicht mehr zurück, ne?
Nein, man kann nicht mehr zurück.
Abschalten, jetzt habe ich das nicht mehr.
Seit 55 Jahren. Ja. Also das ist einfach für mich ein Lebenselixier. Kann natürlich sagen, ja, Kirchhoff, das ist ja alles ganz interessant, was Sie da erzählen, aber die Wirklichkeit, die Naturwissenschaft hat es doch längst bewiesen, das. Das hat sie eben nicht. Und das können wir jetzt hier nicht erörtern im Einzelnen, Rüdiger, aber ich habe ja auch zu diesen Dingen ganz klare Gegenkonzepte entwickelt. Zum Beispiel, was ist Licht? Was ist Gravitation? Was ist der Äther? Was sind Felder? Überhaupt. Zu all diesen Dingen habe ich mich ja intensiv auch geäußert und in meinen Videos, auch in Büchern und so. Also ich fantasiere mich da nicht hinein in eine schön geistige Welt. Der Philosoph ist zuständig fürs Schöngeistige, sonst nimmt man ihn nicht ernst. Ja? Nein, es ist ja wirklich so, dass ich ganz klare Alternativen zeigen kann und das auch immer wieder manifestiert habe, dass man das Ganze auch anders sehen kann. Die Phänomene, anders gesagt, nicht in Leuchtbuchstaben steht über einem Phänomen, was es bedeutet. Es muss interpretiert werden. Und es gibt kluge Interpretationen und es gibt schlechte, unzulängliche, mechanistische, monokausale Interpretationen. Aber das Phänomen ist immer da, und da hat der Goethe sehr schön das gesagt mit dem der denkenden Anschauung. Also das denkende Anschauen und das anschauende Denken. Anschauen ist immer auch Denken. Also immer auch die Natur ist auch Denken, ist auch gedacht, aber in einem lebendigen Sinne Denken. Und in diesem Sinne denkt der Philosoph das Denken der Natur nach. Er wird dann zum kosmischen Denken, sozusagen. Er manifestiert es dann, er ist es dann.
Ist interaktiv, ne?
Ist interaktiv, ja, genau. Und dann kann er auch, dann hat er auch eine ganz andere Sichtweise auf die Dinge. Er fühlt sich vollkommen anders. Also ich kann mir immer gar nicht vorstellen, wie Menschen sich so fühlen, die, sagen wir mal, lähmende Angst vorm Tod haben, lähmend auf ihre kleine physische Existenz fixiert sind und da nun alles drin sehen und gar nicht wissen, was mit ihnen geschieht und so ganz extrem beschäftigt sind
weil sie Angst haben vorm Leben.
Vom
richtigen Leben.
Ja,
dass sie Leben richtig leben.
Genau. Oder ich habe früher manchmal gehört, ja, lieber Herr Kirchhoff oder Jochen, das ist ja alles hochinteressant, aber dafür habe ich überhaupt keine Zeit. Ich hab so viel zu tun. Ich muss meinen Broterwerb. Ich kann dem gar nicht so nachgehen. Tut mir einfach leid. Aber interessant ist es schon, ja. Aber
man hat, ich weiß nicht, vor 10 Jahren hat man das, glaube ich, gemacht. Sterbende gefragt,
yeah,
was denn das ist, was sie am meisten bewegt, hm, jetzt, yeah, im Totenbett, also im Hospiz. Und zwar hat man das weltweit gemacht. Konnte man weltweit überall machen. Die Antworten waren immer die gleiche. Also zu 80% haben alle gesagt, ich habe mein Leben nicht gelebt. Und wenn ich nochmal komme, lebe ich mein Leben.
Richtig.
Ich bereue es, dass ich mein Leben nicht gelebt habe.
Richtig. Dieses merkwürdige Gefühl, gar nicht richtig gelebt zu haben.
Genau. Und das ist paradox, ne? Dass die meisten Menschen das nicht hier leben. Ich meine, deswegen sind wir hier.
Ja, genau.
Wir sind ja nicht hier, um zu arbeiten, Geld zu verdienen, ein Haus zu kaufen und ich weiß nicht was. Wir sind hier, um zu leben.
Richtig,
wir sind hier. Das andere ist Beiwerk, kann man machen.
Wir sind hier, um zu leben und gleichzeitig gehört es zu der Würde des Menschen, dass er auch ein erkennendes Wesen ist, ein wahrnehmendes Wesen, ein im tiefsten Sinne denkendes Wesen. Und das gehört auch zu seiner Würde. Und da würde ich immer auch dafür plädieren, den Menschen so zu betrachten, auch wenn es verschwindend wenige sind, die das wirklich realisieren können. Aber das heißt ja nicht, dass ich das aufgebe. Ich denke, Rüdiger, ich denke den Menschen von der höchsten Ebene aus. Also sozusagen von der Metaebene. Ich bin der Auffassung, man muss den Menschen so definieren, man muss ihn als hohes Wesen definieren, der ein ungeheures Potenzial in sich hat. Und dieses ungeheure Potenzial ist auch was Wunderbares, was Großartiges. Mhm. Und deswegen muss er die anderen nicht klein machen und runter machen und sich ganz toll finden. Das meine ich nicht. Aber er hat die Möglichkeit der Erkenntnis. Und das ist eine wunderbare Eigenschaft des Menschen. Und viele sagen, das interessiert mich überhaupt gar nicht. Wer ich bin, weiß ich nicht. Ich habe auch gar keine Zeit, darüber nachzudenken, wie soll ich das machen. Ja, aber die Frage ist ja eine elementare Frage. Wer bin ich? Eine Wurzelfrage. Ist ein Wurzelkoan. Mhm. Wer bin ich? Wer bist du? Wer bin ich? Ja, also was heißt das? Wer bin ich? Wie tief geht das dann? Wie kommt der Mensch eigentlich zu sich? Was habe ich mit mir zu tun? Wie tief geht das? Wie tief reicht mein Bewusstsein und mein Sein in den Weltengrund hinein? Ja, mhm. Und steigt auch daraus hervor? Mhm. Wie bin ich damit verbunden? Ja, das bin ich. Was Jakob Böhme den Ungrund nennt, nicht? Ja. Also wir sind verbunden auch mit dem Weltengrund. Das ist keine mystische Vorstellung. Das ist einfach eine Seinsqualität. Das ist eine Realität des Seins.
Die meisten Menschen stellen sich vor, wenn du so etwas sagst, ne, dann stellen die Menschen sich das vor. Ja, wo ist das denn? Ja, da, wo ist es denn jetzt?
Na hier.
Ja, wo ist es denn bei mir? Ich weiß, ich lebe doch auch, also ich bin doch auch.
Ja.
Nein, die Frage, wer bin ich, ist eine Lebensreise. Das ist keine Antwort.
Nein.
Sondern die Lebensreise ist die Antwort.
Genau, die Lebensreise
bewusst,
ist richtig.
Bewusst das zu tun.
Ja, genau. Wer bin ich, ist eine ständige Frage, die der Mensch sich ja immer stellt. Und er lebt diese Frage. Und ich finde auch überhaupt, finde ich, der Mensch lebt Antworten auf Fragen, die er zum Teil aber auch gar nicht gestellt hat. Also wenn man zum Beispiel einen Menschen fragt, was hältst du vom Mensch-Kosmos-Verhältnis? Ach, na ja, für Astrologie habe ich mich auch mal ein bisschen beschäftigt, aber es interessiert mich eigentlich gar nicht. Ja, aber wie lebst du praktisch, faktisch? Was machst du? Ja, das interessiert mich alles gar nicht. Dann hast du schon eine Antwort gefunden für dich. Das ist dir also egal. Das heißt mit anderen Worten, du hast ja ein bestimmtes Segment rausgegriffen, der Rest ist dir egal. Damit hast du eine Antwort gegeben. Du lebst eine Antwort auf die Frage, was ist der Mensch? Du lebst eine Kümmerform, würde ich mal jetzt sagen, des Menschen und hältst das für das Ganze. Aber der Mensch ist eben mehr. Und der Mensch, die Frage, wer bin ich, ist ja einfach eine aufwühlende Frage. Natürlich ist es nicht nur das Ich ist ja immer auch das Wir. Wer nur das Ich denkt, ohne das Wir, ist ja pathologisch. Mhm. Deswegen ist auch das Du. Immer das Wir und das Du und das Umgreifende. Wir, die Pflanzen, wir, die Tiere, wir, das Gestirn Erde, wir, das Sonnensystem. Immer auch. Das ist ja Wahnsinn. Mhm. Diese Ego-Blase ist ja geisteskrank.
Ja, ja.
Das ist ja Krankheit.
Ist ein kleines Werkzeug.
Ja, okay. Immer.
Ja. Manchmal muss es sein, aber ja, es darf nicht die Dominanz sein.
Nein, aber das, wer bin ich, ist ja eine Frage, die meine ich sehr tief. Ja. Ich meine nicht mein Ego oder der kleine Pharao, dem man überall begegnet, oder dem kleinen, der einem so begegnet, der so knotig und selbstbewusst so daherredet. Also Kümmerformen, das ist einfach furchtbar. Also man möchte eigentlich den Menschen aufrufen und sagen, Mensch, begreifst du denn gar nicht, was mit dir angelegt? Außerdem, du stirbst wirklich. Du musst nicht denken, das ist übermorgen. Das kann jetzt heute sein. Außerdem, du musst dir klar machen, was machst du überhaupt? Und wenn du alleine bist und auch in der Nacht oft genug, da kannst du mir erzählen, was du willst, bist du schweißgebadet voller Angst. Da beschleichen dich die Gespenster, deine ganzen Untaten, deine ganzen elendigen Sachen, die du angestellt hast, die beschleichen dich da.
Oder auch die ich nicht gemacht habe, aber die ich machen wollte. Ne?
Genau.
Ich frag mal... Ist das nicht der Grund, um auf die heutige Zeit zurückzukommen?
Ja.
Ist das nicht der Grund, warum so viele Menschen überhaupt nicht verstehen wollen, was sich hinter dieser ganzen politischen Corona-Inszenierung stattfindet? Der leere Mensch, der sich nicht mit seinem eigenen Leben füllt.
Richtig.
Der von seinem Schmerz davonläuft, von seiner Unfertigkeit davonläuft, von seinem Gewordensein wegläuft, der gar nicht wissen will, was er ist. Hauptsache, er hat den Teller voll, er isst und macht und arbeitet und geht zum Friseur und dann hier und dann holt er sich seine kleinen Vorteile, wie auch immer. Glaubt, er muss Karriere machen, dies und das. Ist das der Mensch, der hinter diesen ganzen Sachen schon seit 3.000, 10.000 Jahren hinterherläuft? Corona ist ja nur ein kleines...
Richtig.
Ein kleiner Peak.
Okay, dass du nochmal das erwähnst. Diese Corona-Krise hat eine lange, lange Vorgeschichte.
Und es gab viele kleinere Corona.
Na klar.
Der Faschismus.
Natürlich.
Vernichtung.
Also hat eine Vorgeschichte. Und das kulminiert. Und der Mensch heute ja auch, wenn er nur als purer Körper betrachtet wird, ne? Und letztlich eine Religion, eine materialistische Religion favorisiert hat, dann Transzendenz wird nicht mitgedacht. Der Mensch als purer Körper, wo wir jede Sekunde, die er im physischen Körper lebt und überlebt, das ist ein hoher Wert, gilt als hoher Wert. Und das ist einfach, da ist eine solche Verkürzung, eine Brutalität steckt da drin, die ist beispiellos. Also hier ist etwas entstanden, was es vielleicht noch nie gegeben hat. Eine Religion ohne Transzendenz, aber mit bestimmten Liturgien.
Ja, und Regeln. Also
Regeln, ja, die durchgezogen werden müssen.
Ja.
Und wenn du diese Regeln nicht befolgst, dann hast du mit Nachteilen zu rechnen. Bis hin, dass du dann irgendwie die Impffanatiker auf den Hals rücken. Ja? Also die...
Wir glauben noch immer zu sehr an den strafenden, nicht aber an den liebenden Gott. Also Jesus sprach vom liebenden Gott, die Tora sprach vom, also Alte Testament der strafende Gott, Neues Testament der liebende Gott.
Naja, die sind, also die Menschen, ich meine, ich frage mich oftmals, warum wird das alles so akzeptiert? Ist es nur die Angst vor Strafen, vor Bußgeldzahlungen oder vor sozialen Nachteilen? Oder ist es nicht auch ein tiefes Bedürfnis, sich hinzugeben und einfach zu gehorchen? Sozusagen der Wille zu gehorchen und sich da also rein zu ergeben und nicht selber für sich Verantwortung übernehmen müssen. Denn das
hört sich an, Jochen, entschuldige, dass ich einsetze, das hört sich jetzt an wie ein, als wenn das ein Wille wäre. Das ist kein Wille, es ist eine Traumastruktur.
Ja gut, ja.
Das ist quasi so ein...
Ein Wille direkt nicht, nein.
Es ist kein eigener Wille, sondern ich bin in meine Traumastruktur groß geworden und transgenerative Traumen groß geworden. Nicht erst seit Ersten, Zweiten Weltkrieg, sondern seit 2.000, 3.000 Jahren transgenerative Traumen. Bin deswegen auch nicht erwacht, kann deswegen auch nicht Mensch sein, muss ständig meine Traumastrukturen revitalisieren, um mich überhaupt spüren zu können. Und daher ist der Mensch autoritätsanhimmelt, gehorsam, etc., etc. Und deswegen hat er das zu seinem Willen gemacht, zu gehorchen, obwohl es nicht sein Wille ist. Ja. Weil du sprichst ja zum Beispiel, wenn ich dich richtig verstehe, sprichst du von einer Philosophie, die den echten Menschen sehen möchte, erfahren möchte.
Ich möchte gerne...
Aber das ist nicht das, was ich gerade beschrieben habe, ist aber nicht der echte Mensch.
Nein, ist nicht der echte
Mensch. Das ist der traumatisierte Mensch, der darf sich gar nicht, der kann sich gar nicht fühlen. Der kann gar nicht in seine Dimensionen rein, in seine Schöpferkraft, in seine Potenziale.
Ja, ich rede natürlich, vollkommen richtig. Ich rede natürlich von, oder versuche jedenfalls vom eigentlichen Menschen zu reden, der wie er angelegt ist. Natürlich kann man fragen, okay, was heißt das dann? Nochmal zurück zu der Frage, wo ist der Sapiens falsch abgebogen? Mhm. Was wäre richtig gewesen? Natürlich ist es ganz schwer zu sagen, was ist denn der erwachte Mensch, der richtig im Kosmos, im stehende oder lebende Mensch, den nenne ich ja häufig den kosmischen Anthropos. Also ich benutze ganz bewusst jetzt dieses griechische Wort Anthropos, Mensch, und kosmischer Anthropos, geistig-kosmischer Anthropos, als eine höchste Form des Menschen, in gewisser Weise, kann man vielleicht auch Buddha sagen, aber ich will diese Begriffe jetzt mal vermeiden.
Ja, also ein kosmisches Wesen erwacht, ne?
Ja, da ein kosmisches Wesen erwacht zu sich selbst und der Mensch ist ein kosmisches Wesen, er könnte zu sich selbst erwachen, zu dem eigentlichen kosmischen Menschen, als der er immer angelegt war und der immer auch existiert, der in gewisser Weise auch da ist, wie man ja vom Buddha, gibt ja Theorien oder Strömungen im Buddhismus, die sagen, du bist eigentlich Buddha, aber du hast es vergessen, aber es ist immer da. Und der kosmische Anthropos ist immer anwesend, der ist immer als eine Möglichkeit anwesend. Mhm, ja. Wenn du den ganzen Schutt, den ganzen Müll, ja, den ganzen Irrsinn, die ganze Angst, wenn du das einfach mal wegräumst, plötzlich lichtet sich der Horizont.
Genau.
Und der kann sich lichten. Es gibt die Lichtung. Also da muss ich jetzt nicht Heidegger heranziehen, der immer auch gerne von der Lichtung sprach. Aber es ist eigentlich ein schönes Wort, die Lichtung. Die Lichtung im Geist. Und als Geist. Die Lichtung als Geist und im Geist. Ein Geist, der zu sich selber gekommen ist, der wirklich versteht, wer er ist, worauf er gründet und wie er mit dem Weltengrund zusammenhängt. Ich sage nochmal, das ist eigentlich keine Mystik. Das ist eigentlich eine Erkenntnis, die der Menschenwürde gerecht wird, finde ich. Also und darauf baue ich auch. Ich glaube, wenn man jetzt benutze mal das Wort zum ersten Mal, ich glaube an den kosmischen Anthropos im Sinne einer Möglichkeit, ich kann es nicht letztgültig beweisen jetzt, sondern ob der Begriff nun auch so gut gewählt ist, ist eine andere Frage. Aber ich habe ihn mal gewählt und benutze ihn auch. Also habe auch ein eigenes Video, glaube ich, mal gemacht, der kosmische Anthropos. Also ist eine hohe Möglichkeit. Und der geistig-kosmische Mensch ist möglich. Und es ist keine literarische Fantasie, keine Phantasmagorie oder keine Fiktion, sondern das ist eine Seinsmöglichkeit. Die ist, und viele würden sagen, ja, Herr Kirchhoff, das ist alles mehr so hoch da oben, was Sie da so erzählen. Ich muss ganz andere Dinge bewältigen. Ja, aber gut, okay, aber trotzdem ist es doch etwas Wunderbares, wenn man die Möglichkeit hat, sich auf ein hohes Menschenbild hinzuentwickeln und nicht dieses ganze besudelte, sozusagen dieses plattgetretene, dieses widerliche Kleinmachen des Menschen, dieses den Menschen vollkommen runtermachen, ihn eigentlich zum Sklaven machen, ihn zum Befehlsempfänger machen und ihn zum, im Grunde genommen...
Das ist des Menschen nicht würdig, ne?
Nein, es ist des Menschen überhaupt nicht würdig und das finde ich auch furchtbar, wenn der Mensch so degradiert wird, in Unterwürfigkeit gehalten wird und wenn ihm irgendwelche Dogmen eingepflanzt werden und Fiktionen als Dogmen verkauft werden. Da gibt es ein wunderbares Buch, fällt mir ein, sage ich mal, es gehört auch da zusammen, von dem Hans Feinger, 1911, die Philosophie des als ob. Ja? Und also, wie werden Fiktionen zu Dogmen? Hochinteressant. Mhm. Der Mensch lebt häufig in Fiktionen und dann plötzlich ist es ein Dogma. Also ich habe zum Beispiel eine Fiktion, ich habe eine Meinung, das ist das Coronavirus. Das verursacht ganz eindeutig genau diese Krankheit mit diesen Symptomen. So, jeder weiß, der sich intensiv damit beschäftigt hat, das ist eine Annahme. Eine Annahme, wo man viel dagegen einwenden kann, kann. Es ist in gewisser Weise, kann man noch übersteigert sagen, eine Fiktion. Jetzt plötzlich ist es aber ein Dogma und alle gegenteiligen Positionen werden runtergemacht. Aber Rüdiger, das war im Prinzip in der Wissenschaftsgeschichte immer so.
Ja.
Das weiß ich als jemand, der...
Die hat sich viel von der Religion abgeguckt.
Richtig.
Ne?
Die haben ganz genau diese Ex-Cathedra-Erklärungen, der Absolutheitsanspruch, mit einer ungeheuren, sagen wir mal, Vehemenz wurden Abweichler runtergemacht, bestraft. Wenn du heute bei bestimmten Zeitschriften veröffentlichen willst, dann hast du dann, weißt du ja, in der Wissenschaft, auch in der Naturwissenschaft, gibt es den Peer Review. Mhm. Da wird ja alles gleich, alle Zähne werden ja gezogen, im Vorfeld schon. Ja. Mhm. Also insofern, der Peer Review macht eigentlich alles Kreative kaputt. Und da ist also die Naturwissenschaft ist eine Kaste, eine Priesterkaste, mit aller Magie auch, die es verstanden hat, den ganzen Globus zu beherrschen. Die können als Privatmenschen, sind die ganz anders auch. Also ich könnte ja Beispiele nennen, die sind die anders. Aber es sind diese Kaste beherrscht den Planeten. Und diese Kaste, ohne diese Kaste, mit ihrer enormen Macht, hätte es diese Corona-Krise nie gegeben können. Denn nur aufgrund dieser Macht, die schon etabliert war, konnte man jetzt diesen Irrsinn etablieren. Sonst wäre es gar nicht gegangen. Und insofern, die Menschen waren schon brainwashed eigentlich. Und es wurde ihnen so eingetrichtert, was der Kosmos ist, was die glühenden Gasbälle sind, was das schwarze Loch sein soll. Das ist doch absurd, was da dieses Foto gezeigt wurde. Als ich dann dieses Foto sah vom schwarzen Loch, dachte ich, das kann doch nicht wahr sein, diese Plumpheit und Naivität. Das soll also das schwarze Loch sein, ja. Also das haben, weil ich bin nicht der Einzige, der das gesagt hat, aber andere haben es auch gesagt. Aber
Jochen, die ganze, also du bringst das gut auf den Punkt, die ganze Weltgeschichte ist fast ein Lug- und Druckgebilde. Ich sage jetzt mal fast. Genau. Und zwar mit all ihren Gottheiten, mit all ihren Wissenschaften, mit all ihren... Ich nehme immer gerne, wenn ich so auf Vorträgen bin und das erklären will, dann, was ist da los? Na, was erzählt er uns da jetzt? Da sage ich ja, ihr wisst ja alle, was Zeit ist. Ne? Da gucken sie auf die Uhr und ich sage jetzt, was 6:30 ist doch so, ne? Ist doch Zeit. Das ist aber gar keine Uhr. Das ist irgendwie sowas wie ein Geomant. Aber das ist keine Uhr, denn er zeigt die Umlaufbahn der Erde um die Sonne an und um die eigene Achse. Er zeigt auch die Gezeiten an. Und das hat nichts mit Zeit zu tun.
Zeit ist was ganz anderes.
Und das ist in Wirklichkeit ein Sklavenapparat. Ja, wer hat ihn eingeführt? Wer hat den gregorianischen Kalender? Wer hat die Zeit eingeführt nach 24 Stunden? Das waren die Religionen. Das waren keine Wissenschaftler. Warum haben die das gemacht? Damit du weißt, wie dein Tag ablaufen soll. Das hier ist ein Messgerät.
Ja, kann man sagen. Du bist so
es ist scharf, aber keine Zeit.
Ja, du wirst scharf eingetaktet. Du wirst scharf eingetaktet. Wenn du sagst Lug und Trug,
in vielen auch, Sachen, nicht in allen.
Nein, nicht in allen.
Nicht in allen.
Ich meine, dass wir hier friedlich sitzen können und über diese Dinge reden können, ist ja ein Zeichen, dass es so oft Möglichkeiten gibt.
Wir sind dankbar.
Und wir sind dankbar dafür, dass wir das dürfen. Ja. Thank you for your leadership. Ja, also sozusagen.
Herr Schwab jetzt noch hier reinkommen.
Ja, okay. Also, ja. Und auch der Great Reset und alles gehört genau da auch hinein. Also wenn man so liest, ich habe mir die Mühe gemacht, in dem Paper von dem Klaus Schwab erhebliche Passagen zu lesen. Wie das zusammengebaut ist, ist schwindelerregend. Aber es ist alles, hat alles eine Vorgeschichte.
Ja.
Und das ist auch natürlich, die Menschheitsgeschichte steckt da überall mit drin und auch die Naturwissenschaft und auch natürlich der Irrwitz, den Menschen zu hypertrophieren, ihn zu einem Monster, einem transhumanistischen Monster zu machen, einem Cyborg, und der letztendlich die Grenze zwischen innen und außen vollkommen eliminiert. Das heißt, der Roboter ist ja immer außen. Der Roboter ist nicht in. Da sagen natürlich manche Fans der KI, der Roboter ist jetzt außen, aber irgendwann denkt der auch. Er sagt, hallo. Ja, das kann der. Das ist absurd. Also, das ist immer außen. Und wenn man jetzt ein Amalgam schaffen will, eine Verschmelzung des Menschlichen mit dem Technischen, Schwab fabuliert davon.
Das wird grandios in die Grütze gehen.
Ja.
Das kann ja gar nicht gehen.
Das kann gar nicht gehen. Und selbst kluge Köpfe fabulieren dann von der KI, von der Superintelligenz, die sich plötzlich auftut. Der Einzelmensch ist viel zu blöd dafür, aber diese wunderbare Cloud der Superintelligenz wird's richten. Alles für mich ein Wahngebilde. totales Wahngebilde.
Ja, und auch ein Beispiel dafür, dass diese Leute, die das favorisieren oder die das auch mitten nachplappern, dass sie kein Naturverständnis haben und auch kein Menschenverständnis
überhaupt
haben.
Überhaupt nicht.
Also der Mensch besteht ja nicht nur aus Fleisch und Blut, sondern er hat seine geistige Kraft, seine emotionale Kraft. Ich versuche das alles ja nicht immer nach Begriffen zu denken, sondern in Einheiten zu denken. Also der Mensch ist das alles in sich zusammen.
Richtig.
Und du kannst das nicht aus dem Mensch herausholen und dann sagen, jetzt holen wir den Geist mal raus. Auch wenn die Leute glauben, sie haben nichts Geistiges, sie haben es. Sie haben es nur nicht aufgeschlossen,
wie
auch
immer. Der Mensch als solcher hat schon was Geistiges.
Ja, und du kannst aber den Geist kriegst du nicht in die Maschine.
Nein, kannst du gar nicht.
Geht gar nicht.
Nein, aber das ist ja dieser Irrsinn, wenn man das liest, ich habe es zum Teil gemacht, dann ist es unfassbar. Das ist für eine pure Dystopie. Das ist der Albtraum pur. Ich denke manchmal, wenn ich das mir vorstelle, auch was da alles geplant ist, ich bin im Irrenhaus gelandet. Ich bin in einer düsteren Farce auch. Ich finde es eine Farce, eine Posse. Was da vorgeführt wird, ist ein Hohn auf das Menschliche. Ich kann es gar nicht verstehen, dass ernsthaft auch kluge Intellektuelle, in Anführungszeichen, dass die darauf springen und das ganz toll finden. Und viele Grüne finden, der Green Deal ist damit enthalten. Wunderbar. Mhm. Alles toll. Alles super.
Sie machen sich gegenseitig vor, ja? Dass sie jetzt alle Probleme endlich lösen können.
Ja?
Und Gott klatscht ihnen doch dabei zu.
Ja,
das ist irgendwie so dieses Bild, was die gerade haben. Und was ganz viele Menschen auf einmal glauben. Ne?
Ja, das ist so merkwürdig, dass das so allgemeine Anerkennung findet, dass Menschen ernsthaft auf diese Sache aufsteigen, dass sie das ernsthaft akzeptieren. Aber das ist auch in diese ganze furchtbare Geschichte eingebettet. Die Menschen ist auch eine Geschichte aus Lug und Trug, aus Wahn, aus Verbrechen, aus grauenvollen Verbrechen, was der Mensch den Menschen angetan hat. Wenn man das einmal in sich aufsteigen lässt, kann einen zerschmettern.
Er hat nichts ausgelassen, keine Grausamkeit, die du deinen Albträumen, das ist noch alles,
alles
schlimmer in der Realität.
Alles ist passiert.
Wie kann sich der Mensch davon befreien und endlich Mensch sein?
Das ist, wenn wir, Rüdiger, wenn wir jetzt, ich sagte doch vorhin, der Mensch steht auf dem Prüfstand. Mhm. Vielleicht, sag ich mal, hat der Mensch jetzt
die Chance,
ne? Die Chance, irgendwas zu begreifen, wer er selber ist und sozusagen vieles von sich zu lassen und durchzustoßen zu seiner eigentlichen Würde und kosmischen Existenz. Geht das oder ist es eine Phantasmagorie? Ich glaube, dass es möglich ist und bin davon vollkommen durchdrungen. Und da habe ich auch eine Hoffnung, dass es so möglich ist und dass das auch, das können auch, selbst wenn es nur wenige sind, auch wenige können auch starke Impulse setzen. Ich bin der Auffassung, jeder Mensch hat im Prinzip die Möglichkeit, ins Absolute einzutreten. Ich sag's mal ganz hochkarätig. Ja? Mhm. Hans Jünger hat es irgendwann mal gesagt. Aber also, der Mensch hat die Möglichkeit, ins Absolute das zu kontaktieren. Mhm. Was immer das jetzt bedeuten mag. Aber als ein, so, okay. Und das kann auch ein Einzelner viel erreichen. Und weniger Einzelne. Und es ist nicht eine Massenbewegung wird es nicht richten, glaube ich nicht. Es wird vielleicht, ich sage ja öfter, dass es gibt...
Irgendein Club, also ja, mehrere Club. Menschen meine ich.
Ja, ein, ja, ja.
10, 15, 3, 4,
ja,
7,
ja,
12
ja.
Menschen.
Also ja, und ich meine, es ist ja, was heißt das? Wie gibt es nicht doch, was ich ja gerne sage, Teilapokalypsen? die irgendwie wachrütteln. Das weiß ja jeder aus seiner eigenen Biografie. Wenn alles okay ist und alles flott läuft, alles gut. Ja, aber wenn du plötzlich bricht das weg, ja, und dann plötzlich stehst du da und fasst dir einen Kopf und siehst erstmal wirklich, was passiert. Auf welchem dünnen Boden du gewandelt bist. Das begreifst du
ja
dann plötzlich.
Ja, genau, ganz genau.
Na? Und dann, und genauso so könnte es dann mit der Menschheit sein, dass sie, obwohl sie doch eigentlich so viele Möglichkeiten hätte, was kapiert zu haben. Wenn ich an die Kuba-Krise denke, 1962, da war ich noch Schüler, da war ich 18, und das im Haaresbreite ist das noch gut gegangen. Dann frage ich mich wirklich, mein Gott, Das hätte man doch, das sind doch alle Alarmglocken hätten doch schrillen müssen. Endlich müssen wir mit diesem Irrsinn aufhören. Aber es ist nicht geschehen. Es ist auch heute nicht geschehen, weil der Atomkrieg ist immer noch möglich.
Man tötet ja die Verhinderer. Also die, die es geschafft haben, es zu verhindern, die tötet man. Kennedy, Gandhi.
Ja.
So, wer auch immer sie tötet, steht nicht zu dem.
Man weiß ja, was die.
Aber sie werden öffentlich hingerichtet.
Man weiß ja, dass die.
Jesus Kreuz.
Man weiß ja, dass die Generäle dem Kennedy ganz andere Sachen vorgeschlagen
haben. Genau. Die waren ja schon. Die wollten eigentlich einen kleinen Atomkrieg.
Gleich Kuba platt machen.
Ja, genau. Gleich militärisch antworten müssen wir. Wir sind die Nummer eins fertig. Gar nicht nachdenken, Kennedy ist zu schwach und so weiter.
Die man kennt ja diese Sachen.
Wissen wir ja, ne?
Naja, ist klar. Aber das ist wirklich eine, da hätte der Mensch was kapieren müssen. Und jetzt könnte er auch was kapieren. Er könnte begreifen, dass die Dinge anders sind. Aber es ist so schwer, Rüdiger, das wissen wir doch auch, wenn du über Jahre einer bestimmten Ideologie anhängst und wenn du da vollkommen drin steckst, deine ganze Existenz darauf aufgebaut hast, bist du bereit, davon Abschied zu nehmen? Wann machst du das? Nur vielleicht, wenn es dir mit Gewalt weggeschlagen wird oder wenn die Dinge so dicht an dich ranrücken, dass du nichts anderes machen kannst, dass du es machen musst, wenn du überleben willst. Das ist eine ganz schwierige Kiste. Also wie kann man Menschen dazu bringen, etwas tief Eingewurzeltes, auch wenn es desaströs und lebensfeindlich ist, aufzugeben?
Ich glaube, Jochen, ja? Ich glaube, Sie müssen es als Ihren eigenen in Ihrem eigenen Lebensweg geschehen lassen. Gutes Beispiel für mich ist Querdenken. Da gibt es sehr viele gute Leute in Querdenken, die Parole gemacht haben, die Demonstrationen gemacht haben, die und so weiter. Und die kommen jetzt alle so, da kommt eine Schicht, wächst da jetzt raus, ja? Die alle jetzt anfangen zu sagen, du, das ist doch nicht der richtige Weg, den wir da gerade machen. Und die haben kluge Ideen. Die sagen kluge Dinge, aber sie mussten das erst durchwandern.
Mhm.
Und ich musste es auch. Also ich musste auch durch viel Leid durch, ich musste auch durch bestimmte Dinge in meinem Lebensprozess durch, damit ich überhaupt erst auf diese Schiene gehoben wurde, durch die Situation, die ich dann auch durchwandert habe. Wir sind ja, du ja auch nicht, wir sind ja keine Menschen, die liegen den ganzen Tag im Bett und denken und dann, ah, da ist es, da ist es. Nein, wir brauchen das Leben.
Ja, wir brauchen
das Leben. Muss sich, wir müssen da auch mal durchgeschlagen werden und durchgerüttelt werden. Es ist so.
Ja klar, du musst.
Und so lernen wir. Also der Lernprozess.
Nur so.
Ja, der Lernprozess, den wir in der Schule beigebracht bekommen, das ist ja nicht der Lernprozess.
Nein.
Also sagen Hirnforscher ja auch, der Lernprozess ist eigentlich das, dass jeder versucht, irgendwie in der Welt zu sein und zu begreifen, warum er ist und warum die Dinge um ihn herum sind und sie definiert. Auf seine Weise, wie weit er damit kommt oder sie damit kommt, ist sein eigenes Thema. Und jeder geht mit seinen eigenen Traumen etc. geworden sein und so, geht jeder selber da durch. So viele meinen das Gleiche, sagen aber unterschiedliche Begriffe und so trifft man sich dann. Aber ich glaube, dass es ist ein Irrsinn zu sagen, und das ist ein politisches Prinzip, das zum Tode verurteilt ist, jetzt sage ich was ganz Böses, das ist der Weltenretter. Ich rette die Welt, wenn ich an die Macht komme. Ich weiß, wie die Welt zu retten ist.
Geht.
Und du kennst es vielleicht auch, wenn du auf dem Seminar warst und die Leute sagen zu dir, kommen dann und sagen sie, aber Herr Lenz, Sie müssen doch die Welt retten, das ist doch die Welt retten. Ich sage, nein, das hat schon Gandhi versucht, alle sind gescheitert, die es versucht haben und ich versuche es auch nicht. Und es geht gar nicht darum, die Welt zu retten, es geht darum, mich in die Rettung zu bringen.
Ja,
in meine eigene Rettung zu bringen.
Und wenn du das tust, wirklich in der Tiefe tust, dann verlebendigst du natürlich auch bestimmte Grundimpulse, die dann auch ins Globale gehen. Das heißt, es gibt diese Felder, die dann tatsächlich dein Individuelles einspeisen in größere Kontexte und Prinzipien. Und dann bist du sozusagen, dann übersteigst du dich selber, indem du dich selber ergreifst in der Tiefe. Ich sage immer gerne zu Menschen, die Selbstergreifung. Also das, glaube ich, sagst du auch irgendwie in irgendeinem Zusammenhang. Die Selbstergreifung des Menschen, der muss sich selber sozusagen ergreifen. Aber wenn er das in der tiefsten Tiefe tut, dann kommt er auch in den Wurzelgrund seiner eigenen Existenz und in den kosmischen Grund. Dann begreift er, wer er ist. Und dann ist er auch sinnvoll eingehängt in die Dinge.
Das geht ja auch darum, was sagen mir die Dinge, in denen ich gerade stecke. Also was sagen mir die Dinge gerade? Was wollen sie mir mitteilen?
Richtig.
Darum geht es ja auch.
Na, allerdings.
Ne, es geht ja nicht nur, also Erkenntnis ist keine Einbahnstraße, sondern es ist eher so ein Flächenstrahler. Es ist keine Merkleid.
Nein, nein.
Die man selber so, dann will ich herausfinden, jawohl, jawohl. Nein, das ist ein Flächenstrahler. Manchmal ist es das, manchmal ist es das. Manchmal mache ich auch nicht alle an, manchmal mache ich alle an. Jochen, war schön, dass du da warst, war ein tolles Gespräch.
Ja, ich freue mich.
Für viele auch, wird es durch den Wind oder die denken, oh, was haben die da alle erzählt? Nochmal schauen, würde ich sagen, nochmal schauen. Weil hier wurde sehr, sehr viel, du hast sehr, sehr viel gesagt, sehr, sehr viel in die Tiefe gegangen. Und ich glaube, das muss erstmal so ein bisschen sacken für viele.
Okay.
Danke, dass du da warst.
Ich bedanke mich auch.
Das war eine weitere Sendung heute mit Jochen Kirchhoff.
Danke, dass du Apolut eingeschaltet hast. Wir sind ein unabhängiges Presseportal. Uns geht es um Meinungsvielfalt, Toleranz und einen möglichst breiten Debattenraum. Denn nur so funktioniert Demokratie. Unsere Arbeit ist technisch aufwendig und kostet Geld. Da du immer wieder hier bist, unterstütze Apolut. Am effektivsten mit einem Dauerauftrag. Mehr Infos auf apolut.net/unterstützen. Apolut ist keine Einbahnstraße. Lass uns in Kontakt bleiben. Abonniere den Apolut Newsletter. So verpasst du nichts. Registriere dich auf apolut.net/newsletter. Natürlich gibt es Apolut auch als App. Einfach auf apolut.net/app runterladen und mobil auf dem Laufenden bleiben.
Apolut. Das denke ich auch.